Ja, vielen Dank. Achtet ein bisschen drauf, dass die Becher noch heil sind nachher, weil am Ausgang möchte ich euch da ja noch was reintun. Und es geht besser, wenn das noch heil ist. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Damit hat er uns ein riesiges Geschenk gemacht. Er hat uns einen Lebensraum geschenkt und das Leben gleich dazu. Gott hat damit einen Anfang gesetzt, in einer liebevollen Beziehung zu uns, die weit über den Tod hinausreicht. Das ist ein Vorbild, an dem wir uns orientieren können. Wir können zwar keine Lebensräume schaffen und auch kein Leben, aber wir können beides gestalten und das mit Liebe tun. Diese Aufgabe hat er uns übertragen. Dafür sind viele kleine Anfänge nötig und diese Predigt möchte dir sagen, hab einfach Mut, dort den Anfang zu machen, wo du spürst oder auch nur hoffst, dass Gutes daraus erwachsen kann. Tu es, mach den Anfang und du wirst erfahren, wie viel Segen darauf liegt. Auch diese Predigt ist ein Anfang. Davon möchte ich gerne vorab erzählen, weil es die Erfahrung der letzten Zeit für mich ist. Und daran möchte ich euch gerne teilhaben lassen. Woche für Woche gehe ich in Barmbek zur Gemeinde. Und ich bin da eher hinter den Kulissen zu finden. Ich bereite die Gottesdienste vor und begleite diese von der Empore aus über den Beamer mit Texten, Bildern und auch mit Musik. Von alleine wäre ich nie auf die Idee gekommen, mal hier vorne zu stehen und eine Predigt zu halten. Da musste der liebe Gott schon ein bisschen nachhelfen. Und das kam so. Etwa 10-mal im Jahr helfe ich in der evangelischen Kirche bei uns in der Nachbarschaft bei einem befreundeten Pastor, wenn dort die sogenannte kunterbunte Kinderkirche stattfindet. Dort kommen bis zu 50 Kinder im Alter von 4 bis 12 Jahren zusammen und wir feiern 3 Stunden lang einen wirklich kunterbunten Kindergottesdienst. Irgendwann bin ich mal auf die Idee gekommen, diesen Pastor mal nach Barmbek zu einer Gastpredigt einzuladen. Das hat er auch getan und nach seiner Predigt fragte er mich am Ausgang, ob ich denn auch schon mal gepredigt hätte. Die Frage hat mich etwas überrascht und er fügte noch hinzu, als ich ihm antwortete, nee, habe ich noch nicht gemacht, warum nicht? Ja, und dieses Warum nicht, das verfolgte mich dann die nächsten Tage und irgendwann wurde aus diesem Warum nicht ein Warum nicht und ich habe mich entschlossen, mal den Anfang zu machen und so eine Laienpredigt zu halten und habe mich in den Predigtplan eintragen lassen. Und ja, seitdem hat sich mein Leben sehr verändert. Los ging es damit, dass viele innerhalb und außerhalb der Gemeinde mitgedacht und mir ihre Gedanken zum Thema, was schon sehr früh feststand, genannt haben. Dadurch bin ich mit einigen Bekannten ins Gespräch gekommen, mit denen ich vorher nur wenig oder vielleicht sogar überhaupt nicht über Gott gesprochen hatte. Fast 1 Dutzend davon waren schließlich nach Barmbek gekommen, sogar meine Schwester nach 25 Jahren Abwesenheit. Das allein ist schon eine schöne Erfahrung. Aber auch seitdem schenkt mir Gott eine Fortsetzung dieser Gespräche mit Menschen aus meinem Umfeld, die keinen oder nur einen geringen Bezug zu Gott haben. Dadurch fühlt Gott auch mir kräftig auf den Zahn, was wirklich dran ist an meinem Glauben. Und er lässt mich dadurch unendlich viel Gutes lernen. Ich bin quasi gezwungen, klar Position zu beziehen, denn es ist nicht einfach, Menschen, die nur wenig Verbindung zu Gott haben, zu vermitteln, wie Gott in meinem Leben wirkt und wie er es auch in ihrem Leben tun möchte. Dadurch bekommt mein Glaube eine ganz andere Reife und das finde ich super schön so. Vieles wird mir deutlich klarer und bewusster, als es vorher schon war. Und noch mehr freue ich mich darüber, dass ich Stück für Stück nach und nach meine Gesprächspartner für Gott öffnen. Da gibt es auch Rückschläge, die darf ich nicht verschweigen. Aber ich danke Gott für diesen Anfang, den er da an jedem Einzelnen gesetzt hat. Sein Arm ist nicht zu kurz für eine Rettung. Darauf vertraue ich. Nun will ich aber mit der eigentlichen Predigt beginnen. Das Wort anfangen kommt aus dem mittelhochdeutschen anwahen, was man auch mit anpacken übersetzen kann. Cicero hat gesagt, aus kleinem Anfang entspringen alle Dinge und hat sicherlich recht damit. Bemerkenswert an diesem Satz finde ich das Wort kleinem, denn auch große Dinge die uns scheinbar überfordern, beginnen mit dem ersten Schritt, wie wir vorhin gesungen haben. Und der ist in der Regel überschaubar. Nur welcher Anfang ist gemeint? Was soll angepackt werden? Welchen ersten Schritt sollen wir machen? Für jeden ist das was ganz anderes. Fangen wir mal recht klein an. Meine ehemalige Chefin berichtete mir, dass sie bei Anfang machen spontan an ihre kleine Tochter denken musste. Zunächst einmal an die Einschulung. Als die Kleine in die erste Klasse gekommen ist, war das in vieler Hinsicht ein Anfang. Neuer Tagesrhythmus, neue Freunde. Und um erstmal Freunde überhaupt für sich gewinnen zu können, muss man sich verabreden. Und dafür muss man seine Scheu überwinden und einfach mal jemanden einladen. Einfach? Ganz schön schwierig. Bis man merkt, dass man dadurch wirklich Freunde gewinnen kann. Und sie denkt an die Fahrradausflüge mit ihrer Kleinen. Beide fahren dann auf dem Bürgersteig und manche Leute schauen dann grimmig, wenn sie zunächst die Mutter sehen. Und die sagen oder denken dann so O-Ton, was macht die Alte denn hier auf dem Bürgersteig? Kann die denn nicht auf der Straße fahren? Um diese feindselige Haltung bereits im Keim zu ersticken, grüßen Mutter und Tochter die Menschen auf der Straße, ehe sich solche Gedanken entwickeln können. Ein freundliches Guten Morgen und ein Danke fürs Vorbeilassen lassen die Gesichter deutlich freundlicher aussehen. Eine frühere Kollegin, die gerade eine neue Arbeitsstelle angetreten hat, in der sie nicht so recht glücklich ist, schreibt mir, was mir zu den Anfang machen einfällt, ist aus gegebenem Anlass die Überwindung, als Erster einen Schritt in die Mitte zu tun und zu sagen, hey, lasst uns doch ein Team sein und die Dinge gemeinsam angehen. Das ist etwas, was in meinem neuen Umfeld kaum vorkommt. Dabei ist Teamwork doch so schön, weil es verbindet und das gemeinsame Arbeiten viel vom anderen zeigt und ihn menschlicher und auch sympathischer macht. Aber es bedeutet ja auch ein Stück weit Verzicht darauf, sich mit seinem eigenen Ergebnis zu profilieren, und das fällt vielen schwer. Sie schreibt weiter, jeder Tag für mich ist derzeit ein neuer Anfang. Wenn ich in die Firma komme und versuche zu vergessen, was man mir am vorigen Tag angetan hat und was da alles Doofes passiert ist. Einen Anfang machen bedeutet also für mich, auch über meinen Schatten zu springen und anderen immer wieder neu die Hand zu reichen. Und dann verbinde ich damit den ersten Schritt in Richtung eines Vorhabens, das einem groß und unüberwindlich erscheint. Beispielsweise sich einen neuen Arbeitsplatz zu suchen. Da kommen viele Dinge auf einen zu, wie zum Beispiel Bewerbungsunterlagen zusammenstellen, Inserate lesen, Recherche im Internet, Fotos von sich machen lassen, ein Outfit aussuchen und, und. Der ganze Berg, der sich da vor einem aufbaut, kann einen auch lähmen. Die Bewerbungsmappe zusammenzustellen, ist ein Anfang. Wenn man damit fertig ist, kommt der nächste Schritt und peu à peu wird dieser riesig erscheinende Berg abgetragen. Irgendwann sitzt man dann an seinem neuen Schreibtisch. Soweit der Brief meiner Arbeitskollegin. Gerade dort, wo man sein Umfeld nicht sich selber aussuchen kann, also am Arbeitsplatz, in der Schule oder auch in der Nachbarschaft, sind viele Anfänge und Neuanfänge nötig. Wer schon mal Streit mit seinem Nachbarn hatte, der kann ein Lied davon singen. Jeder denkt, der andere ist doch schuld, muss der sich doch wieder vertragen, muss der doch mal den Anfang machen und den ersten Schritt tun. Aber so verkrustet das Negative in solchen Beziehungen über die Jahre hinweg, weil niemand den Anfang macht, sondern Gelegenheiten ungenutzt verstreichen. Wenn ich selbst an mein eigenes Berufsleben denke, dann fällt mir das Internet ein. Das Medium war mir sofort sympathisch, als ich von der sogenannten Netiquette gehört habe. Eine Mischwort aus Netz und Etikette. Das ist also so etwas Ähnliches wie die 10 Gebote des Internet. Eine wichtige Regel dort besagt in etwa, du musst dem Netz zuerst etwas geben, dann wird es dich reich belohnen. Also nicht reingehen und gucken, was man da bekommen kann, so funktioniert das nicht. Dann wären ja gar keine Inhalte da, wenn jeder so denken würde. Sondern jeder stiftet etwas, teilt sein Wissen mit anderen, stellt etwas zur Verfügung und so wird aus vielen kleinen Anfängen ein großes Ganzes für alle. Zugegeben, Nicht alles an diesem Medium ist ideal, aber die Grundidee stimmt. Es geht ums Teilen und ums Gemeinschaftlichmachen. Und ich selbst verdanke dem Internet, dass ich jetzt von zu Hause aus arbeiten kann, schon seit vielen Jahren, und so Woche für Woche fast 10 Stunden Arbeitsweg spare. Durch dieses Zeitgeschenk kann ich mehr Aufgaben in der Gemeinde schaffen und habe auch mehr Zeit zur inneren Einkehr als vorher. Auch da verspüre ich einen Segen. Es gibt einen zotteligen französischen Hirtenhund. Ihr seht ihn hinter mir. Aber was hat der jetzt damit zu tun, worüber wir gerade sprechen? Dieser Rasse, die Briard oder auch Berger de Brie genannt wird, sagt man nach, dass es Hunde seien, die Liebe, die man ihnen schenkt, 1000-fach zurückgeben. Woher weiß man das? Auch hier muss also irgendjemand mal den Anfang gemacht haben, also nett zu dem Hund gewesen sein, um diese Erfahrung zu machen. Sonst wüssten wir gar nichts von dieser Eigenschaft. In der Gemeinde erleben wir positive Auswirkungen von den Dingen, die wir ins Leben gerufen haben. Manches ist nicht neu, sondern wiederbelebt. Heißt also, auch ein Neuanfang kann ein Anfang sein. In Hamburg erfreuen wir uns an der Arbeit des Spendenparlaments oder der Hamburger Tafel. Beide haben mal ganz klein angefangen, eine Idee, Engagement, und inzwischen profitieren viele von diesen Hilfsangeboten. Weltweit sind Hilfsorganisationen wie ADRA sehr nützlich, die auch mal ganz klein angefangen haben und jetzt in Katastrophengebieten große Not lindern. Not gab es auch bei der Speisung der 5000. Was war passiert? Viele Menschen wollten Jesus sehen und seinen Worten zuhören. Sie ließen Haus und Arbeit seinetwegen im Stich. Immer mehr Menschen strömten herbei. Aus allen umliegenden Städten kamen sie an den See. Und als Jesus auf eine Anhöhe stieg und sich dort mit seinen Jüngern hinsetzte, drängten sie sich wie immer mit ihren Kranken und Elenden, mit ihren Bitten und ihren Sorgen um ihn. Er tröstete und half und sprach vom Reich Gottes. Aber der Tag ging zu Ende. Besorgt blickten die Jünger zur Sonne, die schon tief über den Bergen stand und immer längere Schatten über die Menschenmenge warf. Die Menschen aber hörten seine Worte und sahen seinen Wundern zu, dass sie darüber alles vergaßen. Sie hatten einen langen Weg hinter sich und waren schon den ganzen Tag von zu Hause fort. Da fragte Jesus plötzlich Philippus: Wo kaufen wir nur so viel Brot, dass all diese Leute zu essen bekommen? Philippus überschlug, wie viel Geld man haben müsste, um für diese Tausende Brot zu kaufen, und sagte: Selbst für 200 Denare würde man nicht genug Brot bekommen, um jedem auch nur ein kleines Stück zu geben. Die anderen Jünger waren auch nicht klüger. Schickt die Leute doch fort, meinten sie. Dann können sie zu den Höfen und Dörfern hier in der Umgebung gehen und sich dort zu essen holen. Sie bedachten dabei nicht, wie arm und wie müde die meisten waren. Andreas, der Bruder von Simon Petrus, hatte sich schon auf die Suche gemacht und auch etwas gefunden. Hier ist ein Junge, sagt er, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das schon für so viele Menschen? Verzweifelt ließ er dabei den Blick über die Tausenden schweifen. Jesus aber sagte: Bring sie mir her. Und sie holten den kleinen Korb, der Junge hat es sicher gern erlaubt, und setzten den Korb vor Jesus ab. Darin lagen 5 Fladenbrote und 2 kleingebratene Fische. Jesus sprach: Lasset die Menschen sich im Gras lagern, immer 100 oder 50. Den Jüngern war zwar noch nicht klar, was der Meister vorhatte, doch sie gingen durch die Menge und zählten und teilten ein. Und dann ließen sich die Menschen in ihren bunten Kleidern geordnet nieder. Aus der Ferne hat das bestimmt wie große Blumenbeete ausgesehen, auf dem grünen Gras des Berghangs. Als die Jünger zu ihrem Meister zurückkamen und sich gesetzt hatten, vollzog sich vor ihren Augen ein Wunder, wie sie es auch noch nie selbst gesehen haben. Jesus blickte zum Himmel, um dem Vater zu danken. Segnend hob er die Hände über das wenige Essen. Er nahm die Brote und brach sie in Stücke. Und er nahm die Fische und brach diese auch. Die Stücke fielen aus seinen Händen in die Körbe, die die Jünger vor ihm hingestellt hatten, Und immer weiter brach er Brot und immer weiter brach er Fische. Immer mehr kam aus seinen heiligen Händen. Randvolle Körbe brachten die Jünger zu den Leuten am Hang. Leer setzten sie wieder vor Jesus hin. Und immer wieder füllte er sie. Die Menschen aßen und wurden alle satt. 5000 Männer, etliche Frauen und Kinder. Stumm vor Ehrfurcht und Staunen aßen sie. Es war wie ein Traum. Und wie im Traum sahen sie später die Jünger durch die Reihen gehen und die Brocken einsammeln. Nichts sollte umkommen, und 12 volle Körbe brachten sie zu ihm. 12 Körbe voll Brocken blieben von 5 kleinen Broten und 2 winzigen Fischen übrig, nachdem mehr als 5000 Menschen davon gegessen hatten. In dieser kurzen Geschichte stecken viele schöne Aspekte. Zum Beispiel, Gott versorgt uns nicht nur mit Nahrung für Kopf und Herz, sondern interessiert sich auch für unser leibliches Wohl. Oft nennen wir Gott ja auch Vater. Ich finde, diese Bezeichnung passt sehr schön für jemanden, der uns durch und durch liebt und rundum an unserem Wohlergehen interessiert ist. Er lässt uns Erfahrungen machen, die uns in Erinnerung bleiben und die uns prägen. Auf diese Weise spricht Gott neben der Bibel zu uns. Wir hören es nur nicht immer. Jesus bezieht die Menschen in die Lösung und auch in die Realisierung ein. Das halte ich für einen sehr schönen Aspekt, denn es hätte ja auch die Möglichkeit bestanden, dass Manna vom Himmel fällt, wie beim Auszug aus Ägypten, oder dass Jesus alle umliegenden Steine in Brot verwandelt. Stattdessen bittet er die Jünger um Rat. Ein Kind macht den ersten Schritt und die Jünger verteilen schließlich das Brot. Wenn man anderen etwas gibt, hat man nicht zwangsläufig selbst zu wenig. Da steht uns manchmal die übertriebene Sorge, selbst zu kurz zu kommen, im Wege. Dabei ist das fast nie der Fall. Gerade wir hier leben so im Überfluss und sehen trotzdem oft unsere Möglichkeiten nicht. Selbst aus geringen Möglichkeiten kann Großes erwachsen. Auch Philippus schätzte die vorhandenen Möglichkeiten als zu gering ein. Zu wenig Geld, zu viele Leute, so lautete sein schnelles Urteil. Schließlich war er aber dann doch Zeuge einer ganz besonderen Begebenheit. Vieles von dem, was man teilt, vermehrt sich auf wunderbare Weise. Und damit sind wir beim Wort Wunder und an einer scheinbar heiklen Stelle. Die einen sehen ganz klar eine Wundertat Jesu, die auf rational nicht nachvollziehbare Art geschehen ist und wo Brot und Fische vermehrt wurden. Andere denken, dass Jesus das Wunder an den Herzen der Menschen getan hätte, sodass diese bereit wurden zu teilen. Also in etwa so, dass die Zuhörer am Seeufer das Vorbild des Kindes gesehen haben, davon bewegt wurden, ihre mitgebrachten Sachen nicht länger zu verstecken. Da hat vielleicht einer eine Gurke aus seinem Ärmel gezogen und ein anderer Nüsse aus seinem Umhang. Tomaten, Apfelsinen, Fladenbrote, Datteln, alles Mitgebrachte kam nach und nach zum Vorschein. Auch ein Bananenkorb, den jemand hinter einem Felsen versteckt hatte, der kam zum Vorschein und den konnten die Kinder zum Beispiel. Für mich stehen diese beiden Deutungen nicht in Konkurrenz. Ich glaube, vertraue auf die Kraft unseres Gottes, die wir mit unserer beschränkten Sicht einfach nicht nachvollziehen können. Für mich steht fest, Jesus kann Wunder tun und hat diese auch getan. Aber die Wunder sind nicht zum Selbstzweck da, sondern sie öffnen die Herzen der Menschen und auch deren Blick für das Gute. Dieses Wunder bei der Speisung der 5000 verspricht, da, wo ich mich für andere oder auch eine Aufgabe öffne, den ersten Schritt tue, kann ich auf die Beziehung zu Gott setzen und es passiert Großes im Kleinen. Nicht immer und auch nicht automatisch. aber viel häufiger und viel intensiver als sonst. Anfangen oder mitmachen, sich mitreißen lassen, das alles ist wichtig. Also auch, wenn ich mich einem Anfang anschließe, wie der Mann mit der Gurke, bin ich Teil eines größeren Ganzen, so wie auch ein einzelner Tropfen Teil eines großen Ganzen sein kann.
Die meisten sagen, es hat keinen Zweck, denn Hunger kriegt sowieso keiner weg. Du kannst nichts machen, du siehst nur zu, schließ lieber vom Elend die Augen zu. Ein Tropfen reicht nicht, was quälst du dich rum? Die hungern zu Tode, sei bitte nicht dumm. Denk lieber an dich, das ist schon mehr als genug, alles andere ist doch Selbstbetrug, alles andere ist doch Selbstbetrug. Du, rede nicht weiter, hör bitte zu. Ein Tropfen auf den heißen Stein kann der Anfang eines Regens sein. Ein Tropfen auf den heißen Stein kann der Anfang eines Regens sein. Zweifeln an, als Kranke und Blinde in großer Zahl sich um ihn drängten in der Wüste beim Mahl. Er hat sie gespeist, sie waren so viel, die Jünger sagten, das hat keinen Sinn. Doch Jesus begann, er brach für alle das Brot, er sättigte alle und bannte die Not. Er sättigte alle und bannte die Not.
Es sind die Regentropfen, die draußen auf das Land fallen und nur von wenigen bemerkt werden. Die Regentropfen sammeln sich aber zu Rinnsälen, Bächen, Flüssen und Strömen und gewinnen zunehmend an Kraft. Natürlich versickert dabei auch viel, aber die kleinen Werke jedes Einzelnen bilden einen mächtigen Kern und werden zu einem unaufhaltsamen Strom. Über Sprachgrenzen hinweg, über Landesgrenzen hinweg und auch über die vielen überflüssigen Barrieren, die wir uns selber aufstellen. Wann ist denn ein guter Zeitpunkt für einen Anfang? Zwei kurze Geschichten, die jeweils eine Antwort auf diese Frage andeuten. Im Libanon hat eine Feuersbrunst einen ganzen Zedernwald niedergebrannt. Ein entsetzlicher Anblick. Von stattlichen Bäumen, die mehrere hundert Jahre alt waren, ist nur noch Asche übrig. Ein Mann in der Stadt hört davon, zieht sich rasch Arbeitsklamotten an, sammelt allerlei Werkzeug zusammen und verstaut es hastig im Kofferraum seines Autos. Ein anderer beobachtet ihn dabei und fragt neugierig, hey, warum hast du es denn so eilig? Hast du nicht gehört? Der Zedernwald ist abgebrannt. Ich will helfen, ihn wieder aufzuforsten. Da beginnt der andere zu lachen und tönt, na, damit kannst du dir Zeit lassen. Bis der Wald wieder so ist wie vorher, da vergehen mehrere hundert Jahre. Der Mann in Arbeitsklamotten hält nur kurz inne und dann sagt er, da muss ich mich ja erst recht beeilen. Und die zweite Geschichte? Ein sehr alter Mann gräbt in seinem Garten tiefe Löcher. Was tun Sie da? Fragt ein vorbeikommender Spaziergänger neugierig. Ich pflanze Birnenbäume, lautet seine Antwort. Der Spaziergänger ist verwundert. Wollen Sie etwa noch Früchte von diesen Bäumen essen? In Anspielung auf sein Alter. Nein, so lange werde ich nicht mehr leben. Aber andere werden da sein. Mir fiel neulich ein, dass ich immer gerne Birnen gegessen habe von Bäumen, die andere gepflanzt haben. Für einen neuen Anfang ist es also nie zu spät und auch nie zu früh. Bis jetzt klingt alles rosarot. Anfang machen, alles läuft prima, viele machen mit, jeder denkt an den anderen und ist bereit zu teilen. Die Wirklichkeit sieht leider nicht immer so aus. Damit muss man rechnen. Umgekehrt wird aber ein Schuh daraus. Wenn ich nicht anfange, macht auch keiner mit und so weiter. Dann ist diese Kette schon am Anfang durchbrochen. Wenn ich aber anfange, habe ich die Chance darauf, Mitmacher zu finden und Dinge zu erleben, die sonst nicht passiert wären. In vielen Sprichwörtern und Redeweisen ist Anfang negativ besetzt. Wer hat damit angefangen? Einer muss ja den Anfang machen. Damit kann ich nichts anfangen und aller Anfang ist schwer. Unklarheit, Unsicherheit, nicht wissen, worauf man sich einlässt. Es gibt vieles, was einen von einem Anfang abhalten kann. Zum Beispiel die Aufschieberitis. Das Wort steht nicht im Duden, aber ihr kennt es wohl alle. Bügeln, die Lohnsteuererklärung, Hausaufgaben machen, für eine Prüfung üben. Wer kann da schon sagen, das mache ich immer sofort? Wenn man jemanden fragt, ob er schon eine Aufgabe erledigt hat, dann bekommt man angeblich in Westfalen zu hören, damit wollte ich schon gestern angefangen haben. Das klingt dann wenigstens positiver, als zuzugeben, dass man es noch immer vor sich herschiebt. Oft erledigen wir Dinge auf den letzten Drücker, ich leider auch, und verpassen so das gute Gefühl, mit dem Anfang schon den halben Weg geschafft zu haben. Bequemlichkeit. Sollen mal lieber die anderen machen, die können es sowieso viel besser, ist ein gern vorgeschobenes Argument. Egoismus. Dieses Wort bietet so viel Stoff, das sprengt hier den Rahmen. Auf jeden Fall steht es den Anfängen, von denen hier die Rede ist, im Wege und bringt eher Negatives hervor. Mangelndes Zutrauen zur eigenen Stärke. Ach, das schaffe ich ja doch nicht, ist schnell gesagt und setzt dem aufkeimenden Anfang ein schnelles Ende. Mangelndes Vertrauen auf Gottes Zusagen. In unserer Unterlage für das Bibelgespräch stand vor einiger Zeit: Darüber hinaus kann das Vertrauen auf Gott dazu beitragen, Aufgaben zu übernehmen, denen wir aus eigener Kraft nicht gewachsen wären. Und wer zu Gott gehört, weiß, dass bei Gott kein Ding unmöglich ist. Und in Prediger 11 können wir lesen: Wer wagt, gewinnt. Ganz wichtig ist mir an dieser Stelle zu betonen, wir müssen keine Aufgaben übernehmen, um Gottes größtes Geschenk für uns Menschen entgegennehmen zu können. Das gibt er uns schon, wenn wir einfach nur Ja zu ihm sagen. Wenn wir Ja zu Gottes Angebot sagen, reicht das grundsätzlich. Aber wahrscheinlich werden wir auf ganz natürliche Weise selbst aktiv. Wenn du jemanden liebst, dann denkst du hoffentlich auch nicht in Aufgaben, sondern du tust die Dinge gerne für ihn, die die Beziehung zu der von dir geliebten Person stärken. Es wäre ja schrecklich und berechnend, wenn du das Kalkül aufstellen müsstest: So, wie oft muss ich heute noch küssen? 7-mal? Noch 2-mal umarmen? Was ist sonst noch zu erledigen? Es wäre ja schrecklich, das Ende der Liebe. Das Gefühl, die Echtheit und die Natürlichkeit würden auf der Strecke bleiben. Ein grausamer Gedanke. Fühl dich stattdessen frei, zu lieben und geliebt zu werden. Das ist ein christliches und erstrebenswertes Prinzip, aus dem viele Anfänge werden. Stell dir vor, wir wären alle nur so ein bisschen wie der vorhin erwähnte Hund. Dann hätten wir schon hier paradiesische Zustände. Nicht auszudenken, oder? Auch beim Zehnten macht Gott eine Zusage, auf die wir vertrauen dürfen. Gott sagt: Stell du mich auf die Probe, ich werde dich reich beschenken. Es lohnt sich. Die Offenheit, den Anfang zu machen, und das Vertrauen sind wichtige Bausteine einer positiven und konstruktiven Lebenseinstellung. Und es liegt ein großer Segen darauf, den wir genießen dürfen. Vielleicht ist dir im Laufe dieser Predigt irgendwas in den Sinn gekommen, wo du in deinem Leben einen neuen Anfang machen möchtest, im Mitmenschlichen oder auch in der Beziehung zu Gott. Dafür möchte ich dir Mut machen. Leg los, mach einfach den Anfang. Und wenn du magst, erzähl einer Person deines Vertrauens davon. Oft ist es ja schon eine Hilfe, wenn man Eingeweihte hat, die das wahrnehmen können, was passiert und was sich verändert. Und wenn es gerade mal nicht so wunschgemäß läuft, kann es eine wertvolle Stütze sein. Ich wünsche mir, dass wir viel häufiger den Mut haben, uns gegenseitig unsere Ideen und Gedanken zu erzählen, von unseren Vorhaben zu berichten und diese dann gemeinsam umzusetzen. Damit machen wir jedes Mal eine kleine Luke auf, durch die viel Licht in unser Leben fallen kann. Und jeder kann jederzeit einen neuen Anfang machen. Gott verlangt keine Wunderdinge von uns. Es sind die kleinen Dinge, die am Anfang stehen und den Ausschlag geben. Unterschätze deshalb niemals die Kraft deines Tuns. Schon mit einer kleinen Geste kannst du das Leben eines Menschen verändern, zum Guten oder zum Schlechten. Klar, wofür wir uns entscheiden wollen. Amen.